Also ich würde jetzt einfach anfangen wollen. Ich bin der technische Mitarbeiter von Frau Schnorr drüben an der Professur Beziehungssysteme, verteilte Systeme. Und ich darf mich halt mit Konfiguration von Services, von Rechnern und so weiter beschäftigen. Also wir sind dabei, die Sachen halt umzusetzen. Also ein Forschungsschwerpunkt bei der Professur ist ja IPv6. Daraus sind auch ein paar Projekte entstanden, was der Frau Schnorr schon gesagt hatte, unter anderem Grid Computing über IPv6, dann ein großes Thema IPv6 Server Load Balancing und jetzt ein ganz aktuelles IPv6 Intrusion Detection System, wo ja Martin Schütte nachher noch einen Vortrag halten wird. Das ist sehr interessant. Unter anderem in diesem Projekt haben wir ein Darknet aufgesetzt auf Basis von IPv6. Und zwar soll dieses Netz einfach nur Daten sammeln von Usern, von Leuten, die sich in dieses Netz verirrt haben. Weil das ist ein Netz, was nicht bekannt gegeben wurde, also ist deswegen auch Darknet. Und wir wollten mal schauen, was ist da eigentlich los? Gibt es überhaupt IPv6-Traffic? Und die Erwartung war sehr hoch. Es gab keinen Traffic, kann ich mal vorweg sagen. Jetzt in dem Zeitraum, wie wir gesammelt haben, überhaupt keinen, nicht einmal ein Ping, nichts, gar nichts. Und da hat sich die Frage gestellt, wie sieht es eigentlich mit der Verbreitung von IPv6 momentan aus? Dazu gab es jetzt ganz aktuell einen schönen Artikel in der IX 2011 mit dem Titel IPv6 Einführung bleibt hinter den Erwartungen zurück. Und, wer das mal lesen will, ist nicht lang, sehr detailliert beschrieben auch. Was man sagen kann generell ist, dass sich der IPv6-Traffic messbar erhöht hat, aber bewegt sich immer noch auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Da hätte ich mal eine Frage, falls das jemand weiß. Was meint ihr, welches Land hat den höchsten IPv6-Traffic momentan?
China.
Habe ich auch gedacht. China oder Japan, habe ich gedacht. Soll aber Frankreich sein. Wahrscheinlich durch die Kongresse.
Durch die DSL. Durch
Telekom.
Den DSL-Provider, der V6 anbietet.
Und noch eine Frage, der prozentuale Anteil von IPv6-Traffic, was meint ihr jetzt in Frankreich? Vom gesamten Traffic?
5.
So. Ja, 3,4 sollen es sein. Also da sieht man, trotz der ganzen Kongresse und IPv6-Räte und so weiter, und IPv6 ist ja schon 15 Jahre, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere, ist es noch nicht so sehr verbreitet. Die Frage ist natürlich, woran liegt denn das? Meiner Meinung nach an der Konfiguration von Servern, von Diensten und so weiter kann es fast nicht liegen, weil das ist, finde ich, ziemlich simpel. Zum Beispiel, wenn ich Autokonfiguration anschalte, dann boom, haben sie alle IPv6-Adressen, was man natürlich nicht will. Ach so. Wenn ich ein IPv6-Netz scannen müsste, würde ich die ersten 256 Adressen scannen. Das ist nur so als Tipp. Weil die meisten Administratoren, klar, die werden das mappen, IPv4 auf IPv6. Sonst findet man ja selber die Rechner nicht wieder. Es ist viel zu hoher Aufwand. Aber nochmal zu der Frage, warum ist das so, dass der IPv6-Traffic immer noch so gering ist? Wie gesagt, an der Konfiguration kann es fast nicht liegen, die ist doch recht simpel. Was ich denke, ist eher, dass die Endkunden nicht mit richtig ins Boot geholt werden. Das heißt, wenn die Provider, wenn die Provider wirklich native IPv6 anbieten würden, sodass die Kunden das einfach bekommen, gar nicht mitbekommen würden, dann würden auch große Dienstanbieter ihre Sachen viel mehr auf IPv6 portieren. Wären sie ja gezwungen, sonst würde ja niemand mehr auf ihre Webseiten gehen oder. Das, denke ich, ist der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte. Wo man bei der Konfiguration aufpassen muss, hat der Frau Schnorr schon gesagt, ist Filtern von ICMPv6. Das kann ganz schön in die Hose gehen, wenn man da anfängt, viel zu filtern. Weiter falsche oder fehlende Filterregel. Und ich wurde auf jeden Fall hier drüben bei der Uni, ich wurde auf jeden Fall Autokonfiguration ausschalten. Wie man das machen kann, kann ich da noch kurz zeigen. Und klar ist auch, der Arbeitsaufwand erhöht sich natürlich, weil ich ja jetzt viele Dienste, viele Services per IPv4 und IPv6 anbieten muss. Filterregeln müssen für beide Stacks geschrieben werden, müssen gewartet werden. Für IPv6 gibt es noch nicht so viel Traffic, den ich auswerten kann, wo ich sagen kann, der Traffic ist, sollte man lieber nicht ins Netz haben. Das sind so ein paar Sachen, wo man wirklich hingucken muss. Oder wenn ich jetzt hier zum Beispiel also bei uns ist es so, dass wir mehrere IPv4 Class-C-Netze haben. Und das Rechenzentrum hat uns auf ein IPv4-Netz noch ein IPv6-Netz drüber gelegt, wo auch der Router Router-Advertisements versendet. Das heißt, die Autokonfiguration ist aktiviert. Wenn ich jetzt hier ein neues Linux, zum Beispiel ein aktuelles Linux, einfach in das System reinbringe, in das Netz reinbringe, kriegen die sofort eine offizielle Unicast-Adresse und sind damit im Internet. Mal im Hinterkopf behalten, ohne Firewall-Regeln nichts. Ne? Sollte man nicht machen. Deswegen versuche ich immer IPv6 zu deaktivieren. Und das konnte man bei Debian Lenny, das hängt von den Kernel-Versionen ab, bei Debian Lenny konnte man das in der Modprop.d Blacklist hieß sie damals, jetzt in dem Squeeze, was ich hier drauf habe, heißt die blacklist.com. Da konnte man das einfach durch Disablen oder durch Blacklisten dieses Moduls verhindern, dass das automatisch mit geladen wird und das Autokonfiguration funktioniert. Also einfach hier unten eintragen, Blacklist IPv6 und damit ist es deaktiviert. Habe ich eingetragen, wie man sieht, wenn ich mit IP-Adresse schon nachsehe, so also nicht. Sehe ich aber, dass ich hier IPv6, dass die Autokonfiguration zugeschlagen hat. Also hier zum Beispiel die FE-Adressen, die Link-Adressen. Das liegt daran, dass in den neueren Kernel-Versionen die IPv6 nicht mehr als Modul mitgeliefert wird, sondern direkt in den Kernel integriert ist, also ist Bestandteil vom Kernel. Das heißt, man muss das an einer anderen Stelle noch deaktivieren. Die habe ich auch gefunden. Und zwar bei dem neuen Group muss man das eintragen in der ETC Default Group, also hier auf dem Debian-System jedenfalls. Und zwar muss man da sowas hier einbauen. Das übergibt der Group im Prinzip als Kernelparameter den ladenden Kernel mit. Und damit weiß der Kernel halt, dass er IPv6 disablen soll. Das funktioniert auch. Ich habe es jetzt bloß mal hier deaktiviert, weil ich eigentlich gehofft habe, dass wir hier IPv6 rankriegen. Aber nächstes Jahr wahrscheinlich. So, dann kann ich ja mal. Also so kann man auf jeden Fall IPv6 komplett disablen, was ich auch bei den meisten Maschinen gemacht habe bei uns. Es gibt aber jetzt einige Maschinen, also wir fangen an nach und nach Maschinen in IPv6 zu versorgen. Zum Beispiel die Webseiten für die IPv6-Projekte. Ich meine, es wäre ja ein bisschen komisch, wenn man IPv6-Projekte hat und die nicht über IPv6 anbindet. Das haben wir gemacht. Gehe ich mal auf eine von den Maschinen drauf. Also das wäre jetzt unser Webserver, wo ich IPv4 und IPv6 konfiguriert habe. Habe aber dort die Autokonfiguration ausgeschaltet und habe da mich herangesetzt und habe das manuell konfiguriert. Das war ein bisschen, war jetzt nicht ganz so trivial. Wenn das Modul IPv6 oder wenn das in dem Kernel ja aktiviert ist, Router-Advertisements bekommt, kriege ich auf jeden Fall eine IPv6-Adresse vom Router, die wird dann ja berechnet mit MAC-Adresse oder jetzt mit den Zufallszahlen, kriege ich auf jeden Fall. Das heißt, ich musste versuchen, die Autokonfiguration zu deaktivieren. Und da habe ich dann ein bisschen gegoogelt danach. Man kann ja den Kernel Parameter mit übergeben beim LAN und die stehen in, also das sind so Sys-Kommandos, die stehen in der Datei drin, das kann man da eintragen. Das waren auch die Treffer von Google, hat aber nicht funktioniert hier. Deswegen musste man an eine andere Stelle gehen. Und zwar Debian konfiguriert seine Netzwerke unter etc Network Interfaces. Da werden die Sachen konfiguriert. Interessant ist hier die ETH1, der Block hier. Und zwar habe ich dem eine feste IP-Adresse gegeben. Die ersten drei, also 2001, 638, 807, das ist der Präfix, den die Universität bekommen hat vom DFN oder vom Winkel, vom RIPE. Das ist ein 48-Bit-Präfix, den die Uni bekommt und die Uni bietet dann an Institute oder an zum Beispiel HPI auch 64-Bit-Netzwerke an. Und wir haben in dem Fall das 30er-Netz noch bekommen, was da die vierte Stelle ist. Und dann habe ich halt manuell dem eine IP-Adresse gegeben. Und wie man das erkennen kann, 1E bedeutet, weiß jemand? Ist auch die 30 im Prinzip. Also genau wie da oben die IPv4-Adresse 48.30 habe ich die natürlich aus Administrationssicht dann auch einfach so durchkonfiguriert. Genau, dann muss ich die Netzmaske im Prinzip angeben. Das ist in unserem Fall ein 64-Bit-Netz. Und ich musste mir von der Zeit vom Rechenzentrum noch das Gateway holen. Das ist dann der dritte Eintrag da. So, damit hat es auch funktioniert. Was dann passiert ist, ich hatte eine, oder habe jetzt hier die IPv6-Adresse drauf konfiguriert, das ist die manuelle. Hatte aber vom Router noch eine bekommen, und zwar über Autokonfiguration. Und das, genau das wollte ich halt nicht machen. Und da musste man, das ist allerdings ein Bug von dem Kernel, das hier in diese Datei mit reinschreiben, also ich setze im Prinzip nochmal in die Konfiguration des Kernels, sage ich für dieses Interface soll er Autoconf ausschalten, das ist einmal dieser Parameter. Und der darf nicht auf die Parameter hören, das sind diese Router-Advertisements, die von dem Router kommen, anhand derer IPv6 Adressen automatisch konfiguriert werden, anhand der MAC-Adresse oder per Zufallszahl. Also die beiden Parameter kann man normalerweise in eine andere Datei reinschreiben, wo sie auch hingehören, vernünftigerweise, die sysctl.d, da kann man das eintragen, funktioniert aber anhand des Bugs nicht, hat mich 2 Tage gekostet, um das rauszukriegen. Auf jeden Fall funktioniert das jetzt. Also ich gebe mir jetzt die IP-Adresse von dem Interface ETH1 aus und mich interessieren halt nur die IPv6-Adressen. Das gebe ich dem IP halt mit -f mit. Ja, und wie man sehen kann, ich habe wirklich bloß eine globale IPv6-Adresse aus unserem Präfixbereich. Ja, die Routen kann man sich auch ganz einfach anzeigen lassen. Da sieht man, dass die Default-Route ist genau der Eintrag drin, den ich da manuell konfiguriert habe. Und zwar sage ich ihm ja, wer der Gateway sein soll für die IPv6-Adressen. Und das bei uns hier bei der Zeit beim Rechenzentrum ein Rechner. Und darüber läuft dann der ganze IPv6-Traffic. Ob das jetzt wirklich funktioniert, können wir mal testen. Und zwar habe ich da hier den ganz tollen Browser Lynx installiert. Also das ist eine Seite, die ist nur native IPv6, wird die nur native IPv6 bereitgestellt von Google. Und ich komme drauf. Ist nicht so schön, ich weiß. Wir können ja die Gegenprobe machen. Ich habe hier keine IPv6-Adressen. Auf der Maschine hier ist nur IPv4 und die gibt es gar nicht. Die wird gar nicht angezeigt. Also funktioniert IPv6. Gegenprobe, da gibt es eine Seite ipv6test.com. Da kann man sehen, ob ich die Konfiguration auch richtig gemacht habe. Und wie man sieht, hier ist nur per IPv4 angebunden die Maschine. Und wenn wir hier nochmal den Lynx aufrufen, kann ich sehen, dann zeigt er mir tatsächlich da die IPv6-Adressen an. Also der geht wirklich dann über dieses IPv6-Interface nach draußen. Da kann man mal schnell testen, ob wirklich die Konfiguration stimmt, die man da gebaut hat. Was ich nochmal zeigen wollte, ist die Konfiguration vom Apache jetzt. Und zwar musste ich den ja in Dual-Stack konfigurieren, dass die Seiten per IPv4 und IPv6 angeboten werden. War aber auch gar nicht so kompliziert. Gibt es eine Datei oder ein Verzeichnis, wo die Seiten drinnen liegen, die, also gelinkt, die angezeigt werden sollen. Und da gibt es zum Beispiel unsere IPv6-IDS-Seite. Und da ist jetzt mal konfiguriert, der Oberteil der Virtual Host ist für die IPv4-Adresse. Und der zweite Teil ist dann wirklich hart kodiert die IPv6-Adresse, auf die ihr dann auch hört. Und das können wir auch beweisen, dass das funktioniert. Mit DIC kann ich eine Namensauflösung machen. IPv6 IDS.de. Da bekomme ich als Namensauflösung für diese Domäne oder für diesen Rechner die IPv4-Adresse. Möchte ich die IPv6-Adresse dazu sehen, muss ich diese Notation wählen und kriege jetzt wirklich diese IPv6-Adresse, also es ist wirklich im DNS alles drin, alles eingetragen, kriege ich die IPv6-Adresse angezeigt. Also die Website kann ich wirklich, wenn ich, weiß nicht, in Frankreich wahrscheinlich sitze, direkt über IPv6 auch erreichen. Gezeigt. Bind ist genauso, also ich hatte mal einen Workshop gesehen, da hat jemand einen Workshop angeboten, Konfiguration von IPv6 und auch von Diensten. Das war aber meiner Ansicht nach wirklich langweilig. Das ist ja fast nur Copy und Paste hier, wie man ja bei Apache gesehen hat. Bei Bind muss ich explizit sagen, also den DNS-Server muss ich explizit sagen, nein, höre nicht auf IPv6, also muss ich deaktivieren, wenn ich es gar nicht will. Bei anderen Diensten ist es genauso, SSH zum Beispiel. Also es ist wirklich die Konfiguration auf Serverseite finde ich wirklich nicht schwierig. Schwierig wird es wahrscheinlich, wenn man sich nicht vorher richtiges Konzept macht, wie man IPv6 in der Firma umsetzen möchte. Also Bereiche, Netzwerkbereiche aufsetzen und. Vor allem Firewall und ICMP-V6, das sind zwei Knackpunkte, wo man wirklich hingucken muss. Das ist eigentlich zu der Konfiguration, mehr kann ich da auch so. Ich könnte nochmal Trace Route, also ich will mal nachsehen, welchen Weg jetzt die Pakete gehen, zum Beispiel ipv6.google.de, das war ja eine Webseite, die wirklich nur per IPv6 erreichbar ist. Und da kann ich sehen, der erste Hop, der geht wirklich über unseren konfigurierten Router, danach geht er zur Uni. Und dann ist er schon im DFN und DFN ist ja schon native im Internet angebunden. Und das versteckt sich hinter dieser Webseite ipv6google.com. Wenn wir uns da mal angucken wollen. Da ist da wirklich eine IPv6-Adresse aufgelöst hier oben an der Stelle. Also sie ist auch wirklich nur native IPv6 angebunden. Gucken wir IPv4 nach. Gibt es keine Antworten davon. Ja. So kann man auch mal seine Konfiguration testen, ob das wirklich alles funktioniert. Ansonsten mehr kann ich gar nicht dazu sagen. Außer wirklich Autokonfiguration. Ich persönlich, hier drüben auf Arbeit, habe ich sie deaktiviert oder ich deaktiviere die auf jeden Fall. Hat mich bei Windows sehr viel Mühe gekostet. Habe ich auch nicht hingekriegt. Ich konnte nur den IPv6-Stack komplett abschalten. Aber diese Router-Advertisements, wie ich das hier gemacht habe bei dem Linux, wo ich einfach sage, dass er darauf nicht hören soll und dass er die Autokonfiguration komplett deaktivieren soll, habe ich bei Windows das nicht hingekriegt. Also als mir das Windows irgendwie weggestorben, hat er dann Thomas gefragt, der kennt sich ja ein bisschen besser noch aus damit, aber der hat es auch nicht. Oder? Ja, ist schwierig. Ja. Ja, mehr kann ich jetzt eigentlich dazu sagen. Da würde ich jetzt Paul nochmal bitten, der möchte ein bisschen was demonstrieren, wie man IPv6 Pakete generieren kann. Dazu haben sie eine Oberfläche geschrieben.
Also erstmal guten Tag nochmal. Mein Name ist Paul Zemeitrex. Ich arbeite zurzeit an der Wolters-Schule für Technik Berlin und entwickle eine grafische Oberfläche, um IPv6-Pakete für mein Heimwerk-Netzwerk zu generieren und gegebenenfalls mein Netzwerk zu überprüfen, Firewall-Tests durchzuführen. Oder die Firewall halt zu überprüfen, ob die richtigen ICMP-V6-Nachrichten gesperrt oder durchgelassen werden. Dieses Projekt wird gefördert auch noch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung. Frau Dr. Snor hat ja vorhin schon erwähnt, dass wir da aktiv sind. Der Vortrag wird sich jetzt erstmal um zwei Stichpunkte gliedern. Einmal der Paketgenerator an sich, der nennt sich Scapy. Und dann werde ich die GUI vorstellen, die ich dazu entwickelt habe. So, die Generierung von IPv6-Paketen mit Scapy. Scapy ist ein Kommandozeilen-Interpreter, der auf Python basiert, also ist unter Linux einfach einzubinden. Ist dadurch plattformübergreifend, ich kann es auch unter Windows verwenden, wenn ich Python installiere und dann Scapy. Man braucht zur Paketgenerierung keine Programmierkenntnisse, man müsste Kenntnisse über IPv6-Pakete wissen und dann könnte es losgehen. Dazu möchte ich jetzt so kurz eine kleine Einführung geben. Das Bild zeigt jetzt einfach, wie ich in Python Scapy öffnen würde. Und ein einfaches ICMP, also eine Echo-Nachricht, eine Echo-Request abschicke. Aber dazu jetzt mehr. Alle Einweisungen können einer Zeile geschrieben werden. Ja, bei größeren Paketen ist es günstiger, eine einzelnen Header einzeln aufzubauen und zum Schluss zusammenzusetzen. Und Scapy hat den Vorteil, Prüfsummen, Checksummen sowie Source-Adressen automatisch aufzufüllen, sodass ich als Programmierer damit keine Probleme habe und selber noch meine IP-Adresse eingeben muss. Dieses Beispiel zeigt jetzt nochmal das Senden einer Nachricht an eine beliebige IPv6-Adresse. Wie schon gesagt, Scapy würde jetzt die fehlenden Felder automatisch einsetzen. Der SR1-Befehl ist einfach nur Send und Receive. Heißt, sende die Nachricht und empfange eine Nachricht zurück. Hier nochmal die Information zu diesem Befehl. Help ist günstig, um Informationen über einzelne Befehle halt zu erfahren. Im Weiteren werden noch weitere Send-Befehle vorgestellt. Das ist jetzt erstmal der erste. Und wie ich schon gesagt, es wird ein Paket gesendet und auf die Antwort gewartet. Der Send and Receive 1 Befehl verschickt Paket jetzt auf der Layer 3 Ebene, das bedeutet direkt auf unsere IPv6 Ebene. Die Ethernet Ebene wird jetzt außen vor gelassen, die wird automatisch angehängt. Wie schon gesagt, für komplexe Pakete ist es einfacher und besser, die Pakete einzeln aufzubauen und später zusammenzusetzen. Dadurch kann man auch Fehler leichter finden und beheben. Dies sieht dann wie folgt aus. Wir nehmen uns Variablen, sagen, I ist eine IPv6-Nachricht. Dann sage ich, oder gebe ich I eine Destination-Adresse mit Hilfe von I.dst. DST ist dabei die Abkürzung für Destination-Adresse. Dann sage ich, Q ist meine Query, meine Echo-Request-Nachricht. Und diese setze ich dann einfach zusammen, so wie auch schon davor zu sehen, wir haben eine IPv6-Nachricht, dahinter die ICMP-Echo-Request-Nachricht, die mit einem Slash verbunden sind. Dies mache ich hier im späteren einfach, baue die Pakete einzeln auf und setze sie danach zusammen und sende dann das Paket mittels meiner Send-Funktion. Eine weitere nützliche Funktion ist LS. LS zeigt mir alle Felder, die in einem Header veränderbar sind. Das heißt, für IPv6 zum Beispiel Destination-Adresse, Source-Adresse, auch die Version kann geändert werden. Es ist wirklich jedes Feld veränderbar. Hier sehen wir es anhand einer ICMP Echo Request Nachricht. Wir haben den Typ 128 für ICMP V6 Echo Request. Wir können den Code ändern. Also ich will jetzt nicht auf den Aufbau dieser Echo Request Nachricht eingehen, aber das sind die Felder, die in so einem Echo Request vorhanden sind. Wenn wir jetzt im Nachhinein halt unser Paket ändern wollen, wir erinnern uns, Q war unsere Quest, unsere Nachricht. Dann kann ich mit .data eine Nachricht an meinen Echo Request ranhängen, muss diese dann wieder zusammenbauen als Paket und kann diese dann versenden. Das Resultat wäre dann eine gesendete ICMP Echo Request Nachricht mit den Daten Hello World Ping Data. Neben der SR1-Funktion gibt es, wie gesagt, noch weitere Möglichkeiten, Pakete zu senden. Da hätten wir zum einen den Send-Befehl. Der Send-Befehl arbeitet im Prinzip genauso wie die SR1-Funktion, wartet aber keinen Request ab. Sendet einfach nur willkürlich die Pakete raus. Es ist möglich, bei der Send-Funktion aber Schleifen zu bauen, was bei der SR-Funktion so nicht möglich war. Wir können dabei die Häufigkeit und Count einstellen und die Schleifenanzahl. Also wie oft die Schleife vorkommt und wie viele Wiederholungen die Schleife haben. Sehr nützlich auch für Skippy ist die Show-Funktion, die zeigt mir ein aufgebautes Paket innerhalb meines Terminals. Hier sehen wir jetzt die Echo-Request-Nachricht einmal abgebildet. Dabei ist zu erkennen, dass wir die Paylengths, die Länge, nicht ausgefüllt haben, ja, jedoch aber schon die Source-Adresse ausgefüllt haben. Die Show-Funktion zeigt uns also schon unsere Source-Adresse, wobei sie in der Kommandozeile noch nicht eingefügt wurde. Wird automatisch eingefügt. Es ist dabei aber darauf zu achten, hier war jetzt nur ein Interface angeschlossen, falls mehrere Interfaces vorhanden sind, muss dies dann angepasst werden und festgelegt werden, welches Interface verwendet werden soll. Um jetzt zu wissen, wie groß ist die Checksumme und die Länge, benutzen wir einfach die Show-2-Funktion, diese füllt das Paket vollkommen auf, genauso wie eine Send-Funktion dies machen würde. Jetzt möchte ich kurz einfach mal wirklich zeigen. Ja. Wie Pakete aufgebaut werden, haben wir jetzt schon gesehen. Ich möchte bloß noch mal kurz zeigen, was für Möglichkeiten wir haben. Wir haben ja gesagt, wir wollen IPv6-Pakete bauen. Jetzt gibt es, wie vorhin schon erwähnt, bei IPv6 auch Extension-Header. Ja. Skeppy bietet jetzt die Möglichkeit, schon 4 Extension-Header mit einzubinden. Gucken wir uns jetzt den Hop-by-Hop-Header oder den Routing-Header, den hatten wir ja vorhin schon gehabt. Gucken wir uns den einfach mal mit an. So können wir mittels der Show-Funktion uns diesen Routing-Header einfach mal anschauen. Sehen auch hier, wie vorhin schon erwähnt, dass ein Extension-Header auch wieder ein Next-Header-Feld hat, ja, in dem jetzt nur Next-Header steht, weil wir keinen weiteren angebunden haben. Wir können die Länge bestimmen. In einem Routing-Header können wir im Feld Addresses beliebig viele, oder nicht beliebig viele, aber mehrere IPv6-Adressen einfügen. Dadurch verändert sich beim Routing-Extension-Header die Länge. Und wir haben weitere Möglichkeiten, die Felder, also wir haben die Möglichkeiten, alle Felder des Extension-Header auszufüllen. Ein weiterer Header ist, oder zwei weitere Header, die ich noch mal kurz eingehen möchte, sind die Hop-by-Hop und Destination-Option-Header. Diese beiden sind identisch aufgebaut, ja, und beinhalten Informationen für bei Hop-by-Hop für die Hops, wie mein Paket durchläuft, und für beim Destination Option Header werden Informationen beinhaltet, die für mein Ziel oder für meine erste Destination notwendig sind, zur Weiterverarbeitung, je nachdem, was eingebunden wird. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, dass wir ein Options-Feld haben, das jetzt nicht zu sehen ist. Jetzt möchte ich nur mal kurz zeigen, dass die Show-2-Funktion wirklich das Paket komplett baut und dieses Option-Feld automatisch aufbaut und eine Ladung einbaut, die erstmal keine Bewandtnis hat. Ja. Ob das schnell, wir weisen. Wenn einer das jetzt schnell weiß, dann.
Ja, wunderbar.
Dann machen wir das so. So besser. Hier habe ich alles gesehen, also für mich war alles gut. Okay. So. Und füllt dieses Paket halt automatisch auf. In diesem Hop-by-Hop und Destination, also in Hop-by-Hop Extension Header, könnten zum Beispiel Jumbo-Packets verbaut werden, was eine neue Funktion von IPv6 ist, in dem also riesig große Pakete bis, ich glaube, 4 Gigabyte verschickt werden können. So eine Option könnten halt in diesen Header eingebaut werden. So. So viel erstmal zu Skeppy, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit. Jetzt so kurz zu der GUI, die ich dazu entwickelt habe. Es ist halt umständlich, immer wieder Skeppy zu öffnen und seine Pakete zu bauen. Daher war die Motivation, eine Oberfläche zu bauen, mit der man einfach und ohne viel Kenntnisse Pakete aufbauen kann. Als Erweiterung kann es auch als Lernprogramm für Studenten dienen, um einfache Pakete aufzubauen. Diese GUI hat jetzt schon mehrere Optionen eingebunden, alle noch nicht, aber einige. So können die Erweiterungsfelder, die eben gesehen wurden, eingebunden werden. Wir können TCP-UDP-Protokolle mit Payload hinzufügen, ICMP, also einige ICMP-V6-Pakete, noch nicht alle, da arbeiten wir gerade weiter. Wir können unsere Einstellungen speichern, um später auf anderen Rechnern diese zu laden, um Firewalls in anderen Netzwerken zu testen. Wir können es in PCAP-Dateien speichern, um es per Wireshark zum Beispiel uns anzusehen, um die IPv6-Pakete zu verstehen, als Lernhilfe zum Beispiel. Und wir haben zwei kleine Tools mit eingebaut, mit deren Hilfe die Roundtrip-Time, also ein Ping, gemessen werden kann und mit dem lokale IPv6-Adressen. Versucht werden zu ermitteln, es gibt halt keine hundertprozentige Möglichkeit dafür. Ja. Jetzt haben wir ein Problem, kann man nicht, doch, kann man erkennen. Aber diese GUI ist Open Source, ist auf Google Code zu finden, mit Hilfe des Links oder einfach bei Google Code IPv6 GUI eingeben, Scheduling noch dazu, dann findet man es hundertprozentig. Für diese GUI ist Python notwendig, Scheduling und das Qt4, also das Grafikprogramm. Und gestartet wird es halt mittels in der Kommandozeile mittels sudo Python GUI. So viel dazu. Jetzt möchte ich diese kurz noch einmal. Also mittels. War aber falsch. GUI. Profil-Effekt. Und dann hätte ich hier diese grafische Oberfläche, die wie gesagt auf Scapy funktioniert oder auf Scapy aufbaut. Hierbei ist jetzt das Ethernet-Header mit, optional mit zu verändern. Die GUI arbeitet auf der Layer 2-Ebene. Also wir arbeiten nicht mit diesem Send-Befehl, sondern Send-P, was eine Erweiterung ist, wo man den Ethernet-Header gegebenenfalls ändern kann. Ist nicht notwendig. Die Source-Link-Layer-Adresse wird auch automatisch von Scapy gesetzt, falls da nichts eingetragen wird. Aber ich habe hier auch die Möglichkeit, nochmal meine rauszusuchen. Das wäre jetzt die von meinem Ethernet und darunter wäre nochmal die Wi-Fi, also WLAN, MAC-Adresse zu finden. Der zweite Schritt wäre die Einstellung meines IPv6-Headers. Dabei ist wichtig zu wissen, wo will ich mein Paket hinschicken. Hierbei sind teilweise vordefinierte IP-Adressen gegeben und ich ermittle auch über Python die lokalen Adressen, die, mit denen ich verbunden bin. So haben wir hier die 2000 DDA 1. Das ist jetzt, wir haben ja hier kein IPv6, aber wir haben zufälligerweise eins mitgebracht. Ein kleines Netzwerk, da haben wir einen Router, auf dem IPv6 läuft und das ist halt die Adresse von meinem Router. Ich kann die Source-Adresse nochmal einstellen, ich könnte jetzt meine eigene IPv6-Adresse nehmen oder die mir zugewiesen, also die Link-Lokale oder die globale. Beide werden hier gleich mit eingebunden. Lassen wir jetzt weg, wird automatisch gesetzt, werden wir gleich sehen. Kann Extension-Header hinzufügen, wenn ich das möchte. So können wir zum Beispiel den Hop-by-Hop-Header, so wie wir ihn eben schon gesehen haben, einfach mal mit einfügen. Ja, es sind verschiedene Einstellmöglichkeiten vorhanden. Wir beschränken uns jetzt auf den Hop-by-Hop-Header und dann muss ich noch sagen, was will ich eigentlich verschicken. Ja, da habe ich die Möglichkeit, ICMP-V6-Nachrichten zu verschicken, wie schon erwähnt. Da sind jetzt zurzeit halt noch nicht alle eingebunden, aber einige. Eine größere Auswahl ist halt schon vorhanden. Falls mir die Auswahl nicht reicht, kann ich auch einen eigenen Typ noch erstellen, mit dem ich, also falls dieser mein ICMP-V6-Typ nicht da ist, gebe ich ihn einfach selber ein und baue mir mein ICMP V6-Paket sozusagen. Wir beschränken uns wieder auf unsere Nachricht und sagen, hallo, Router, und wollen dieses Paket dann einfach mal auf unseren Router losschicken. Damit ihr mir auch glaubt, dass das Paket verschickt wird, habe ich im Hintergrund einfach mal Wireshark geöffnet, was ein Programm ist, was mein Netzwerkverkehr mitsnifft und darstellt. Ja, und jetzt macht der nicht so klar. So. Jetzt senden wir einfach mal eine ICMPv6-Nachricht. Und im Hintergrund sehen wir, dass das nicht funktioniert. Sehr gut. Probieren wir einfach gleich nochmal. Vorführeffekt. Mal kurz gucken. Okay. Er will bloß nicht. Den muss man manchmal zwingen. Darf man das. Also wenn der Code dargestellt wird, dann hat er es auch geschickt. Das Problem ist, dass die Kommunikation zwischen der GUI und der Disketten manchmal zu Interrupts führt und er vorm Senden das Programm blockiert. Ja. Es funktioniert, man muss bloß häufiger draufdrücken. Kleinigkeit. Hier sehen wir nochmal den Scapy-Quellcode. Dieser könnte, so wie er da steht, auch einfach in Scapy eingeschrieben werden, mithilfe eines Send-Befehls dann verschickt werden. Im Hintergrund, wie gesagt, haben wir Wireshark und da sehen wir jetzt auch eine Echo-Request-Nachricht und sogar also ein Ping und die Antwort. Wenn wir jetzt uns den Internet Protokoll-Header Version 6 angucken, dann können wir halt auch erkennen, dass die Source-Adresse automatisch gesetzt wurde, auch wenn wir sie nicht eingetragen haben. Ja. So. Das ist die GUI. Achso, genau. Dann könnte ich hier noch kurz die beiden kleinen Tools vorstellen, die wir eingebunden haben. That will be Roundtrip Time, mit der wir einfach die Zeit messen können, die wir benötigen, um einen Ping loszuschicken. Ich hoffe, jetzt funktioniert es. Und dann haben wir drei Pings gesendet. Wir sehen die einzelnen Laufzeiten der Pings und ermitteln dann nochmal die mittlere Laufzeit von diesen Pings. Das andere Tool macht jetzt nicht viel Sinn, weil wir nur diesen Router haben, da sind keine weiteren also Hosts oder Interfaces angeschlossen. Zu diesem Prinzip des Ermittelns weiß ich, was später Herr Schöttler noch ein bisschen was dazu sagen möchte, deswegen werde ich da jetzt nicht vorgreifen, ja, wie da die Tricks und Kniffe sind, um trotzdem die lokalen IPv6-Adressen ausfindig zu machen. Mittels File, wie schon vorhin erwähnt, kann ich dann mein Paket auch in eine PCAP-Datei speichern oder einfach nur das Paket an sich, also die Einstellungen speichern und die später auf einem anderen Rechner wieder laden und dann das Paket in einem anderen Netzwerk loszuschicken. Schließen geht auch einfach. So, das war's von mir. Ja. Noch Fragen? Ja?
Warum muss die Pings zukünftig nicht ausgeführt werden?
Weil wir auf das Interface direkt zugreifen. Und deswegen braucht er Rootrechte. Weitere Fragen? Ansonsten würde ich mich für die Aufmerksamkeit bedanken und würde Sie alle zum Mittag entlassen. Okay. Danke.